ich denke, einige von euch können sich trotzdem damit identifizieren. Also ich bin ja oft länger weg, mal 3 Monate, mal 5 Monate oder wie auch immer oder mal auch nur 2 Wochen. Und ich habe deshalb schon gar nicht viele Pflanzen, aber manchmal sehen sie wie tot aus. Das beunruhigt mich ja gar nicht, sondern für mich ist das dann immer eine Herausforderung, Leben über meine Pflanzen auszusprechen und ihnen zu sagen, ihr sollt leben und ihr sollt wieder stark werden, ihr sollt wachsen und ich gieße Wasser hinzu und oft sehe ich sie im Aufblühen. Und egal wie ihr theologisch darüber denkt, müsst ja nicht mit mir übereinstimmen. Und dennoch glaube ich, dass Gott uns heute herausfordern möchte, nämlich, dass wir gesetzt sind, Leben zu bringen. Und ich habe einen Bibelabschnitt, über den habe ich noch nie geredet, aber heute, Hesekiel 37. Ihr lacht so, findet ihr ja gut oder nicht? Gut? Okay. Also ich lese es zuerst auf Deutsch und dann habe ich einen Videoclip auf Englisch. Na, in diesem Videoclip auf Englisch, da möchte ich denen sagen, die kleine Kinder hier noch haben, dreht die Kinder zu euch rum. Da sind so ein paar, es redet ja von den Totengebeinen, da sind also so ein paar Skelette zu sehen, das müssen die Kleinen ja vielleicht noch nicht sehen. Ne? Also ich lese euch die ersten Verse auf Deutsch. Des Herrn Hand kam über mich. Mich hier Hesekiel, ne? Und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin. Und siehe, sie waren verdorrt. Und er, Gott, sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich, Hesekiel, sprach, ja, mein Gott, du weißt es. Wollte auch keine klare Auskunft geben, ne? Und er, Gott, sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. In ihr sollt es erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weiß, sagte, also sprich jetzt Hesekiel, ich weiß, sagte, was mir befohlen war und siehe, da rauschte es, als ich weiß, sagte, und sie, es regten sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, Weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den 4 Winden und blase diesen Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig. Und stellten sich auf ihre Füße über ein großes, überaus großes Heer. So, also Kinder jetzt bitte nicht in die Kamera schauen, hätte ich fast gesagt. Und Videoclip ab. Findet ihr auf YouTube? Mit Ton? Haben wir einen Ton?
It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them. But there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath and say to it, Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet. A vast army.
Danke. Also ich finde diesen YouTube-Clip total genial. Weil er so zeigt, wie groß Gott ist, dem ist nichts unmöglich. Er macht totes Gebein lebendig. Ich finde toll, wenn wir Gott anbeten. Ich finde toll, wenn wir uns erinnern, was er Gutes gemacht hat. Aber darf ja nicht dabei stehen bleiben, ne? Sondern es muss doch so sein, dass Gott sich verherrlichen will, weil er uns benutzen möchte, dass wirklich aus Totem wieder was Lebendiges wird. Und das ist so eben das Wort für uns heute, dass Gott was ganz Tolles mit uns vorhat. Und dass wir Glauben haben sollen, dass er uns dazu setzt, dass das Tote wieder lebendig sein soll. In Ezekiel 37 geht der Text weiter in Vers 11. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben und ihr wieder leben sollt und will euch euer Land setzen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Und ich habe so den ganz starken Eindruck, dass dieser Text für diese Gemeinde ist. Ich weiß, unterschiedliche Gemeinden haben unterschiedliche, wie soll ich sagen, Potenzial. Die einen haben ganz viele Evangelisten, wie ihr zum Beispiel. Die anderen haben ganz viele Apostel. Nächste haben alles, das ganze Gemisch oder so. Aber ich denke, für heute liegt Gott so sein Highlight hier drauf. Euch will er unter anderem eben auch dazu benutzen, aus Totem wieder Lebendiges zu machen, in den unterschiedlichsten Bereichen. Lass mich erstmal zu dieser Geschichte von Hesekiel zurückgehen. Das Buch Hesekiel ist ja ein sagenhaft super spannendes Buch, wenn man nicht Israelit ist. Und Gott sagt zu den Israeliten, nicht so seid ihr und wenn ihr euch da nicht ändert, dann passiert dies und das und jenes. Aber wenn ihr einfach das Buch mal lest, wie toll Gott ist und wie er den Hesekiel benutzt und was er alles sieht, dann ist das sagenhaft. Und für mich ist das so, ein Buch ist nicht dazu geschrieben, dass ich unterhalten werde, wie toll ein Buch ist, sondern so als Beispiel gesetzt, was du und ich und wir erfahren können. Na, im ersten Kapitel von Hesekiel wissen wir, da war er so circa 30 Jahre, schreibt das Buch. Und er war eigentlich dazu ausgebildet, Priester zu werden in Jerusalem, wurde dann aber weggeführt nach Babylon. Er befand sich also zu dieser Zeit in Babylon. Und Kapitel 40 wissen wir, dass es 25 Jahre später sind. Nun sind wir aber in Kapitel 37, also die genaue Jahreszahl habe ich nicht. Aber ich denke mal, wenn wir 25 Jahre und 30 dazu rechnen, dann war ein Kapitel bei Hesekiel ungefähr 55. In Kapitel 37, ich schätze jetzt einfach mal, okay, macht das keine Theologie, schätze mal, war um die 50. Und als das hier, was wir heute gelesen haben, passierte. Nun denkt ihr, Hesekiel war Prophet, der sah halt mehr als wir. Das ist, glaube ich, einfach davon abhängig, inwieweit wir Gott erleben wollen. Wenn wir einfach sagen, mir reicht das, sonntags zu kommen, ihn zu anbeten und zu singen, wie toll er ist, okay, dann ist das, was dein Leben bestimmt. Aber wenn du erwartest, da ist dieses ganze Meer noch, was Gott durch uns tun möchte, wo er wirklich uns benutzen will, um das Tote lebendig zu machen, dann sind das einfach ganz tolle Geschichten, die er mit uns schreiben will, nicht weil wir toll sind, sondern weil er sich verherrlichen will und weil er einfach den Menschen klar machen will, so bin ich. Und das will ich hier an dieser Geschichte auch so ein bisschen aufzeigen. Denn er sagt am Ende, Vers 14, ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, ne? Sollt erfahren. Und damit meine ich nicht nur, ihr sollt erfahren, sondern all die Menschen, mit denen wir Beziehung pflegen, sie sollen erfahren, dass er der Herr ist. Und nicht erfahren in dem Sinne, okay, es wird mal Zeit, dass du die Bibel liest. Ne? Da kannst du nämlich erfahren, dass Gott der Herr ist. So ist das nicht gemeint. Sondern er will, dass sie erleben, dass Gott der Herr ist. Und wenn ich das mal als ersten Punkt vorausstelle, einige von euch wissen, dass ich eine Schwester habe. Vielleicht ein oder zwei haben sie auch schon mal kennengelernt. Ich könnte euch jetzt auch ein paar Informationen geben. Meine Schwester ist 4 Jahre jünger als ich, verheiratet, hat 2 tolle Kinder, ist Managerin in einem Laden. So, nun habt ihr Kenntnis über meine Schwester. Aber erfahren habt ihr sie nicht. Ihr wisst nicht, wie toll oder gut oder nicht gut oder so weiter sie ist. Ne? Man hat Wissen im Kopf über eine Person, aber wirklich erfahren nicht. Und hier sagt Gott, ich will aber, dass ihr mich erfahrt, dass ich der Herr bin. Nicht nur Kopfwissen haben, sondern erfahren, wer er ist. Und ich glaube, dass das eine völlig andere Sache ist, ob wir nur einfach wissen, dass es ihn gibt oder ob wir ihn erfahren, täglich, wöchentlich, monatlich. Und auch die Leute, denen wir von Jesus erzählen wollen, nicht nur, dass sie hören, es gibt einen Gott, der es gut mit uns meint, sondern dass sie ihn erfahren. Ja, ich meine, stellt euch vor, wir singen in der Gemeinde, Gott ist unser Arzt, aber du hast noch nie gesehen, dass er irgendjemand geheilt hat. Das wäre doch, das wäre eine ziemliche Diskrepanz, ne? Oder wir singen, er ist unser Versorger. Aber wir haben das noch nie irgendwo erlebt, dass er wirklich dann kommt, wenn wir es brauchen. Dann ist irgendwo, dann haben wir ihn nicht erfahren. Dann reden wir nur über Kopfwissen, das wir haben, aber nicht der Realität, sodass das eher zu wenig verherrlicht wird. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir uns danach ausstrecken, ihn zu erfahren und auch entsprechend Zeugnis geben, nicht einfach nur erzählen, Gott ist gut und so, das ist alles toll, aber Menschen sollen ihn erfahren, wie er ist. Und aus diesem Grunde habe ich gedacht, gucken wir uns die Geschichte nochmal wieder an. Ja, wie können wir ihn denn erfahren? Wie können wir denn Leben bringen? Und mein erster Punkt wäre hier, Ezekiel, der hat zuerst einmal von Gott empfangen, was so der Zuspruch für diese Situation ist. Ne? In den Versen 4-6, da sagt Gott ihm ja ganz klar, du weissagst jetzt über diese toten Gebeine und du sprichst zu ihnen. Und er sagt ihm auch genau, was er sagen soll und sagt dann, siehe, ich will auch Odem da bringen und will Sehnen geben und das will ich alles tun, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich glaube einfach, dass es so Gottes Wunsch ist, dass wir für unsere Situation, ich weiß nicht, in welcher Situation ihr steckt, ne? Aber dass wir für unsere Situation zuerst einmal von Gott erfahren sollen, was ist der Zuspruch in dieser Situation? Was ist die Lösung? Was ist das Wort Gottes in dem, wo wir gerade stecken? Manchmal müssen wir hören, dass wir klar wissen, okay, das sagt Gott hier. Aber ganz oft habe ich erlebt, es steht schon längst im Wort Gottes drin. Na? Zum Beispiel, wenn wir krank sind, steht schon drin, dass Gott unser Arzt ist, dass eigentlich sein Anliegen ist, zu heilen. Warum es manchmal noch nicht passiert ist, da habe ich nicht immer eine Antwort drauf. Aber ich will immer erwarten, dass Gott es trotzdem tun möchte. Versteht ihr? Nicht, dass wir jemanden verurteilen, der noch nicht geheilt ist, aber ich will erwarten, dass er es trotzdem tut. Wenn die Finanzen knapp geworden sind, dann steht da im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte und mir soll nichts mangeln. Ich führe also Verse an, die schon im Wort stehen und Verheißung für mich sind in meiner Situation. Das steht auch in Philipper 4,19, mein Gott aber wird all meinen Mangel ausfüllen nach dem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und er hat alles, ne? Bei ihm sind seine Straßen aus Gold gebaut. Da ist kein Mangel. Und ich glaube nicht an das, wie soll ich sagen, Wohlstandsevangelium, aber ich glaube, dass Gott groß ist und dass er seine Kinder nicht hungern lassen will und dass wir viel brauchen, um das Königreich zu bauen. Nicht meins, sondern seins. Wenn es einen Tag gibt, wo wir uns schwach fühlen, dann sagt die Bibel, wie wir es heute schon gesungen haben, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Also, dass wir das anführen, wo Gott uns schon erzählt hat, Mensch, du musst nicht stark sein, aber in mir, wenn du in mir an meine Kraft anschließt, dann meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Ne? Und Paulus sagt ja auch, dann bin ich guten Mutes in Schwachheit, Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Also wir führen nicht auf unsere Nöte, unsere Schwächen, sondern wir verkünden die Verheißung, die Gott hat für uns. Wenn wir Menschen in unserer Familie haben, die noch nicht errettet sind, dann denke ich immer, die Bibel spricht so oft davon im Neuen Testament, dass ganze Familien zum Glauben kommen. Also sage ich vor Gott, okay, ich aber mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Herr, das sagt dein Wort. Na? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also ich verkünde die Verheißung Gottes über dem Problem, das ich sehe. Ich bete nicht das Problem weg oder so, aber ich verkünde, was Gott dazu sagt. Sozusagen, ich weissage und spreche es aus, was Gott sagt. Wenn du an seiner Liebe zweifelst, dann gehe ich oft so, dass ich dann nochmal Johannes 3, Vers 16 anfange, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Er hat mich so geliebt, dass sein Sohn gestorben ist. So geliebt hat er mich. Und im Psalm 139, er hat mich wunderbar gemacht. Wunderbar sind seine Werke, das erkennt meine Seele. Also ich spreche das aus, was Gottes Wort sagt, nicht wie ich mich fühle. Bezüglich meiner Zukunft in China, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Er will nicht leiden, dass ich euch gebe. Er will, dass ich eine Zukunft habe und dass ich Hoffnung habe und dass ich in ihr wandle. Die Menschen hier, das haben wir hier gelesen, zu den Hesekiel, zu dem Knochen, den er weissagen soll, oder dem Volk auch, das steht dann auch in Vers 11. Unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Sie hatten schon keine Hoffnung mehr, aber ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir Totes wieder lebendig machen wollen, brauchen wir zuerst eine Verheißung von Gott. Und oft, das will ich halt hier nur nochmal sagen, steht es schon im Wort Gottes drin. Ich kenne deine Situation nicht. Vielleicht hast du irgendwas in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, in der Schule oder auch manchmal, wir werden ja nicht jünger. Manche von euch sind ja auch mit mir älter geworden. Und dann gibt es so Momente, ne, dann sagen, ach Petra, das kommt im Alter, da tun die Knochen weh und da wird alles schwieriger und dies und das und jenes. Und ich denke immer, du kennst so Gott gar nicht. Ich würde das gar nicht über mein Leben so aussagen wollen. Damit will ich jetzt nicht sagen, wir sollen verleugnen, dass wenn es uns nicht gut geht, aber aussprechen will ich seine Verheißung über meinem Leben. Na? Also ich spreche aus über meinem Leben, dass ich gepflanzt bin im Hause des Herrn und ich werde gedeihen in den Vorhöfen meines Gottes. Noch im Alter werde ich Frucht tragen und saftvoll und frisch sein und verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Also ich setze die Verheißung hier vorne hin und nicht die Probleme. Versteht ihr? Wenn wir wollen, dass Dinge sich verändern, ist das ganz wichtig, wie wir denken. Und dass wir uns nicht um unsere Probleme drehen. Und dass wir da unsere Gedanken wirklich kontrollieren. Also ich spreche nicht das Problem aus und kreise drumherum, sondern die Lösung. In diesem Sommer hatte ich totale Schmerzen in den Beinen. Genau genommen Füßen. Manchmal bin ich aufgewacht mit Schmerzen am Morgen und musste dann so langsam zum Bad gehen und auch gucken, dass ich nicht nach links oder rechts kippe und mich festhalte. Und manchmal kommt dann ja der Gedanke, ne? Oh, was ist, wenn du diese Krankheit oder jene Krankheit hast oder das könnte es sein. Und dann, Petra, du machst dich gedanklich jetzt nicht mit dem Feind eins. Gott ist doch größer. Dafür wird es eine Lösung geben, oder? Dann hatte ich jetzt vor ein paar Wochen die Möglichkeit, mit einer Ärztin zu sprechen und ihr guter Rat war, es wäre vielleicht mal gut, andere Schuhe zu tragen. Habe ich dann auch gemacht und siehe da, 95% der Schmerzen sind weg. Gut, dass wir Ärzte haben. Aber ich will nur einfach sagen, trotzdem ist es wichtig, das Richtige zu denken, das Richtige auszusprechen. Gestern vor einer Woche bin ich nach Kiel gefahren mit dem Zugbus und Zug. Und als ich aus dem Bus ausstieg, musste ich das ganz schnell machen, meinen Koffer und das Ding, das man so hinter sich herzieht. Und raus aus dem Bus in den Münster Bahnhof rein und habe mich darüber gefreut, dass der Bahnhof fertig war und schön gestaltet war und so weiter. Und dann merkte ich, mein Rucksack war nicht dabei. Den hatte ich im Bus liegen gelassen und dann kam ein Wort aus meinem Mund, das ich sonst nicht benutze. Schade, ja schade, ganz schade. Ihr kennt das Wort auch. Ich bin dann schnell rausgelaufen, geguckt, ob das der Bus war, war es, und der Bus war weg. Und für eine Minute kam ich ins Schwitzen, weil ich mich entscheiden musste, was mache ich? Bleibe ich hier und suche oder nehme ich jetzt den nächsten Zug und fahre nach Hause? Und ich entschied mich, meine Familie anzurufen und gab ihr all die Informationen, die haben dann telefoniert und ich entschied mich, mit dem Zug nach Hause zu fahren. Und ich entschied mich, okay, du hast da jetzt dein Notebook drin, du hast da dein iPad drin, du hast dein Visum drin, du hast dein Reisepass, dein Passwort, dein Pass, mein Haustürschlüssel für China, ich habe alles Wichtige war da drin. Aber ich entscheide mich jetzt, Gott hat eine Lösung. Wenn ich es nicht wieder kriege, kriege ich irgendwo her ein nagelneues MacBook, ist ja auch gut. Aber Herr, besser wäre es ja, ich krieg's wieder, ne? Dann hätte ich dieses ganze Theater mit dem Visum nicht, denn Visum zu bekommen ist nicht so einfach. Und ihr seht, ich habe mein Notebook, ich habe alles wiedergekriegt. Ich habe alles wiedergekriegt. Gott ist gut, Gott ist gut. Aber ich bin jetzt nicht ins Jammertal gegangen, sondern auf den Berg des Glaubens. Und das ist einfach wichtig, wenn wir vor unseren Nöten und Problemen stehen, dass wir dann nicht, oh nein, mein super tolles Notebook ist weg. Sondern einfach sagen, okay Gott, du hast eine Lösung. Irgendwas wird sich finden. Du hast für mich da einen Weg. Ja. Wir sagen, wir haben einen großen Glauben oder wir glauben an einen großen Gott. Aber manchmal, wenn ich Leute reden höre, empfinde ich, sie glauben eher an einen großen Widersacher, der uns Probleme beschert und machen die Probleme groß, statt die Verheißung Gottes groß. Und ich will nicht, dass wir unsere Probleme verleugnen müssen oder auch manchmal Krankheiten oder Nöte. Das meine ich damit nicht. Sondern es ist immer eine Sache, wie drücken wir das aus, ne? Sondern einfach, Gott ist dennoch größer und es gibt dennoch Möglichkeiten, es gibt dennoch Lösungen und dass wir nicht loslassen, auch manchmal, wenn wir schon 20 oder 30 Jahre für etwas glauben, dass wir nicht loslassen, sondern immer wieder erklären, wer er ist. Es gibt so ein Beispiel eines kanadischen, ein Ausspruch eines kanadischen Hockeyspielers. Sein Name ist Wayne Gretzky. Vielleicht kennt ihr ihn. Er hat die meisten Tore im Eishockey gespielt in Kanada. Und daraufhin hat man ihn natürlich gefragt, wie kann das sein, dass er so viele Tore geschossen hat? Und er hat dann gesagt, und ich übersetze das jetzt mal, ein guter Hockeyspieler spielt, wo der Puck ist. Ein großer Hockeyspieler spielt dort, wo der Puck als nächstes sein wird. Ich skate dahin, wo der Puck sein wird, nicht dahin, wo er ist. Und wenn man sich überlegt, ne, wie schnell das geht, wenn die da spielen und der Puck flitzt von links nach rechts, oben, unten oder wie auch immer, das ist eigentlich undenkbar zu überlegen, dass er weiß, dass er berechnen könnte, wo der Puck sein wird. Aber genau da geht er hin und erzielt die Tore. Ich glaube, dass es so ähnlich ist bei uns im geistlichen Leben, dass wir von Gott wissen, wo der Puck hingehen wird und dass wir da sein sollen und da entsprechend die Lösung drüber aussprechen, über das, was noch nicht so ist, wie es irgendwann wird. Ne? Das finde ich total super, dass er irgendwie in Gedanken schon einen Schritt voraus ist, sozusagen das Ende kennt, bevor das Ende da ist. Und ich glaube, das ist auch das, was Gott möchte, dass wir von ihm nicht nur den Zuspruch haben, sondern nicht in den Problemen stecken bleiben, sondern schon das Ende, die Heilung oder den Zuspruch der Finanzen oder die Lösung in dem Problem aussprechen. Das sind in euren Situationen vermutlich sehr viele unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, dass es dann auch wichtig ist, dass wir zuschauen, was Gott dann macht. Viele gehen und beten, bitte heile, bitte mach das, bring die Finanzen, und sie erwarten nicht eine Reaktion. Aber ich bin ganz sicher, dass es wichtig ist, dass wir warten. Das heißt bei Ezekiel, siehe, ne? Sieh, pass auf, guck, schau nach, siehe, was passiert. Also wenn ich für Kranke bete, frage ich oft nach, okay, wie geht's dir? Irgendwas schon besser geworden oder hast du irgendwas gefühlt? Dann gibt es aber auch manchmal Leute, eine Schwester, da habe ich für ihr Bein gebetet und die hat dann gesagt, oh, morgen früh gucke ich mal, ob ich geheilt worden bin. Du hast überhaupt kein Verstehen, wie groß Gott das ist, groß Gott ist. Und es könnte ja auch sein, dass heute der Tag ist, ne? Nicht erst morgen. Also ich frage immer mal nach, weil ich glaube, das sind ja die Momente, wo Gott sich verherrlicht. Wenn wir ein Wort der Ermutigung geben, vor 2 Wochen oder so war ich herausgefordert, ein paar Worte der Ermutigung zu geben. Die erste Person, der ich dieses Wort weitergegeben, die war total angesprochen, so ungefähr nach dem Motto, woher hast du das gewusst? Da habe ich gedacht, na, muss ja richtig gewesen sein, ein Wort der Ermutigung. Ich bin ja immer so dabei, davor, dass ich denke, wir sind alle am Lernen und nicht alles von mir ist hundertprozentig genau Gott oder so, aber Ich versuche, aber ich frage auch immer, okay, gib mir ein Feedback, ich will wissen, ich möchte lernen, ich möchte wissen, wo ich stehe. Und dann gebe ich einer anderen Person ein Wort, war auch nett, sie meinte dann am nächsten Tag, ich wollte dir noch ein Feedback geben. War nett, dein Wort, aber hat irgendwie nichts, hat nicht zu mir gesprochen. Aber, sagt sie, das Interessante war, ich kann seit Wochen nicht schlafen, habe Schmerzen im Bein, Gott hat mich geheilt. Ja, sag ich, das nehmen wir dann auch. Also, zu erwarten, dass Gott was tut, auch wenn das manchmal anders ist, als man denkt. Meine ermutigenden Worte sind ermutigend, aber nicht für jeden. Aber dann macht Gott was anderes. Ich bin einfach dabei zu lernen und zu erwarten, dass Gott was tut. Zu erwarten, dass etwas, was tot ist, lebendig wird. Zu erwarten, dass eine unmögliche Situation in Gott, aus Gottes Perspektive wieder richtig gemacht wird, lebendig wird. Versteht ihr? Immer zu erwarten. Bei meinen indischen Freunden, wo ich zuletzt gepredigt habe, das sind alles, wie soll ich sagen, angehende Ärzte. Und im Grunde genommen kann man sehen, sie glauben sehr an Medizin und Medizin, die man zu sich nimmt. Das ist ja auch alles toll. Aber da hat jemand gehustet, wenn jemand hustet, käme keiner auf die Idee, mal zu beten. Habe ich gedacht, na, dann bringe ich das schnell in der Predigt mit ein, dass Gott ja auch was tun will. Und dann haben wir im Anschluss füreinander gebetet, für 3 Leute, die was hatten. Die erste hatte Frostbeulen. Ich weiß nicht, wie man Frostbeulen kriegen kann ohne Frost, aber so war das. Und es wurde auch entscheidend besser. Eine hatte was hier im Handgelenk, das war angebrochen und in falscher Position, das wurde auch wesentlich besser. Aber eine hatte auch hier sowas wie ein Gewächs innen drin, das er fühlen konnte. Und dann haben sie dann auch gebetet. Und das erste Mal passierte nichts und das zweite Mal war dann, ja, es hat sich verschoben. Ja, sag ich, ist doch gut, betet nochmal, denn Gott ist dabei. Und dann war es weg. Aber man sieht auch genau, dass er nicht geglaubt hat, dass Gott das machen kann, weil er hat es dann gesucht wie verrückt und gesucht und gesucht. Aber Gott macht das. Gott macht das. Gott ist gut. Und ich wollte einfach nur so ermutigen, Gott ist größer, als wir denken. Und er will dich dazu benutzen, dass da, wo du Tod im Topf hast, also sprich vielleicht in einer Situation oder in einer Person oder auch für dieses Land. Ne? Es ist, das Land ist nicht am Ende, sondern Gott will dich benutzen, dass er das, was tot ist, lebendig macht und dass große Frucht entstehen soll. Also nochmal zusammenfassend. Gott will, dass wir ihn erfahren. Und er will dich benutzen, dass auch andere Menschen ihn erfahren. Nicht nur einfach kennen, vom Hörensagen vernommen, sondern wirklich seine Größe erfahren. Und er will, dass wir darauf hören, was seine Zusprüche sind. Und ich kann euch nur ermutigen, immer wieder, wenn ihr ein Problem habt, nochmal zu gucken, was gibt es schon als Zuspruch in der Bibel, und das schon immer über unsere Not zu proklamieren oder die Not, die ihr seht, muss ja nicht unsere sein. Und auch immer am Ball bleiben, gucken, wo ist Gott schon dran, was macht er? Damit wir auch über die kleinen Erfolge, in Anführungsstrichen, über die Dinge, die Gott schon angefangen haben zu tun, dass wir ihn darüber preisen. Nicht jeder wird immer gleich 100% geheilt, aber manchmal wird jemand angerührt oder schon 10% eine Verbesserung oder wie auch immer, dass wir in dem Kleinen treu sind und ihm die Ehre geben, dann kann er uns mehr anvertrauen. Das, denke ich, ist so sein Herz. Und ich dachte, das werden wir jetzt umsetzen. Und zwar möchte ich euch bitten, zu zweit zusammentun. Und wenn es irgendwo eine ungerade Zahl gibt, dürft ihr euch zu dritt zusammentun. Und dann möchte ich einfach, dass ihr nur ein Problem, einen Bereich oder eine Person oder eine Sache, wo ihr denkt, da muss Leben rein, dass ihr das miteinander mitteilt und überlegt, gibt es schon Verheißungen im Wort, die wir dazu nehmen und darüber aussprechen können. Und dass ihr dann betet, jeder für seine eigene Not, aber das mal kurz sich abspricht. Und wenn jemand ganz neu hier ist und du sagst, oh, jetzt fühle ich mich völlig überfordert, jetzt muss ich auch noch beten und ich weiß gar nicht, was ich da soll, kann ich total nachvollziehen. So habe ich am Anfang auch da gestanden. Dann sagt der anderen Person einfach so, ich möchte dich bitten, dass du das für mich machst. Versteht ihr? Keiner soll hier unter Druck gesetzt werden. Aber die, die schon lange dabei sind, da ist das normal, dass das klappen dürfte, oder? Okay, Herr, wir möchten dich jetzt so bitten, dass du unsere Herzen vorbereitest und Erwartungshaltung stellst, dass da, wo wir Tod im Topf sehen, dass du etwas ganz Neues machen wirst. Herr, du bist ein guter Gott, der aus Toten Lebendiges macht. Und so bringen wir gleich unsere Anliegen vor dich. Und wir bitten dich, dass du uns erinnerst an die Verheißung aus deinem Wort, dass wir diese über unsere Situation aussprechen können und dann erwarten und sehen werden, dass in dieser Woche oder kommenden Wochen neue Dinge sich auftun werden. Amen. Okay, sucht euch eine Person.